Gestern Abend haben wir bei Familie Lotz erfahren, dass schon am letzten Sonntag sie Besuch hatten mit einem anderen Vorprogramm, mit Berichten, und dass dann der Verkündiger, der Prediger nur 7 Minuten Zeit hatte für seine Predigt, sonst wäre der Gottesdienst zu lang gegangen mit dem verlängerten Vorprogramm. Also ich muss Ihnen gestehen, heute Morgen schaffe ich es nicht in 7 Minuten, aber ich kann Sie auch trösten, ich bin auch eher als in 70 Minuten fertig mit meiner Predigt. Es geht heute Morgen um das Thema Gottes neue Welt. Und den Predigtext haben Sie ja schon gehört. Der wurde ja vorhin gelesen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Ein altes Wortspiel lautet: Es lebt der Mensch, solange er hofft, und es hofft der Mensch, solange er lebt. Die Aussage macht deutlich, dass Hoffen ein fester Bestandteil unseres Lebens ist. Wir können gar nicht anders als immer wieder hoffen. Uns immer wieder an eine Hoffnung klammern. Natürlich sind die Inhalte, auf die unser Hoffen ausgerichtet ist, sehr verschieden. Da gibt es eine erstaunliche Vielfalt. Aber wer hofft denn nicht von uns, dass endlich Frieden auf unserem Planeten Erde einkehrt? Ich denke auch hier in dieser Rhein-Main-Metropole, wer hofft da nicht, dass er seinen Arbeitsplatz behalten kann? Wer hofft nicht, dass er bei Gesundheit bleibt, falls man gesund ist? Und derjenige, der krank ist, wer hofft nicht, dass er möglichst bald wieder auf den Beinen stehen kann? Arbeitnehmer hoffen auf mehr Gehalt, auf mehr Lohn, auf mehr Freizeit, auf weniger Arbeit. Schüler hoffen auf bessere Noten, auf einen lieberen Lehrer. Konfirmanden hoffen ja manchmal, dass die Konfirmandenstunde ausfällt, ne? Wir hoffen immer wieder, und so hoffen wir unabständig immer weiter, bis uns eines Tages die Frage gestellt wird oder uns vielleicht überfällt oder wir auch vielleicht den Mut haben, uns die Frage selber zu stellen: War das wirklich alles? Hat sich mein Leben gelohnt? Hat sich alles erfüllt, alles von dem erfüllt, was ich mir erhofft habe? Was ich mir erträumt habe, hat sich das erfüllt? Ärzte, Therapeuten, Menschen, die in der Seelsorge tätig sind, mit Menschen reden, mit Menschen zu tun haben, wissen jedenfalls davon zu berichten, dass die Zahl der schwermütigen Menschen, dass die Zahl der frustrierten Menschen, dass die Zahl der bitter gewordenen Menschen ständig steigt, weil für viele Menschen sich das nicht erfüllt hat, was sie sich versprochen haben. Es gibt heutzutage sehr viele enttäuschte und frustrierte Menschen. Und es gibt dann wiederum Menschen, die hören von frustrierten Menschen, die denken dann natürlich automatisch an alt gewordene Menschen, an verknöcherte Menschen. Aber ich kann Ihnen heute Morgen mitteilen, dass mir schon sehr viele Jugendliche begegnet sind, gerade aus der Pubertät herausgekommen. Die waren sehr frustriert, bitter geworden wie Galle. Aber trotz solcher Ereignisse, trotz solcher Tendenzen, Entwicklungen brauchen wir unsere Köpfe nicht in den Sand stecken. Wir brauchen nicht frustriert oder gelähmt von Angst in der Ecke hocken und vielleicht auf das große Ende warten. Denn laut Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7, dürfen wir als Kinder Gottes auf eine heile Welt hoffen. Eine neue Schöpfung. Die ewige Gemeinschaft mit Gott ist uns versprochen. Schmerz und Tod, Leid und Tränen und das Meer, auch das Meer der Katastrophen, wird es dann eines Tages nicht mehr geben. Kinder Gottes blicken nicht in eine düstere Zukunft. Wir haben eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive. Natürlich gibt es auch andere Stimmen. Sie sagen: Neue Welt? Das ist Utopie. Neuer Himmel, neue Erde, das sind Hirngespinste, Fantasieprodukte. Hier versuchen die Frommen, über das Elend der Welt hinwegzutäuschen, indem sie in das Land der Träume flüchten und sich und andere auf das Bessere, auf das andere Jenseits vertrösten. Unsere Hoffnung steht nicht auf wackeligen Beinen. Wir hoffen nicht aufs Geradewohl, weil sich vielleicht der Apostel Johannes, der die Offenbarung ja geschrieben hat, sich etwas Tolles ausgedacht hat, so als Science-Fiction-Autor. Nein, wir hoffen, weil Gott selber uns diese Hoffnung ermöglicht. An einer bestimmten Stelle in dieser Weltgeschichte ist der Durchbruch erfolgt. Als Gott seinen Sohn von den Toten auferweckte, hat er gezeigt, dass er nicht allein der große Schöpfer ist oder dass er nicht allein der langatmige Erhalter dieser Welt ist. Er hat auch gezeigt, dass er der allmächtige Gott ist, der jederzeit etwas Neues schaffen kann. Und diese Verheißung, siehe, ich mache alles neu, zieht sich wie ein roter Faden durch die Offenbarung, durch das letzte Buch der Bibel. Sie zieht sich auch durch unseren Predigttext durch. Und darauf läuft nun alles letztendlich hinaus. Sei es Weltgeschichte oder unser persönliches, ihr persönliches und mein persönliches Lebensschicksal, darauf läuft alles letztlich hinaus. Gott wird eines Tages alles neu machen. Er wird sich nicht mit Reparaturen oder mit Renovierung oder mit billiger Kosmetik zufrieden geben. Und deshalb kann man hier von diesem Text mit Recht von dem hohen Lied der christlichen Hoffnung sprechen. So kann man diesen Text bezeichnen, das hohe Lied der christlichen Hoffnung. Hier handelt es sich um die Erschaffung des neuen Himmels und es handelt sich hier um die Erschaffung der neuen Erde. Der Johannes, er sieht schon den neuen Himmel, er sieht die neue Erde und er weiß, Gott wird eines Tages das gesamte Universum neu schaffen. Gott wird und Gott kann sich nicht mit der Erneuerung der gegenwärtigen Erde und des gegenwärtigen Himmels zufrieden geben. Denn der Abfall des Menschen von seinem Schöpfer hatte nicht nur Konsequenzen für die Menschheit, sondern Konsequenzen für die gesamte Schöpfung. Tiere, Natur, Menschen, alle eingeschlossen. Und seitdem der Mensch sich losgelöst hat von dem Schöpfer, ist die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit ausgeliefert. Die gesamte Schöpfung hat die Konsequenzen für die bewusste Abwendung von Gott zu tragen. Und wir sehen auch heutzutage, dass die Katastrophen nicht abreißen. Die Meldungen von Naturkatastrophen häufen sich. Die Ausmaße und die Auswirkungen werden immer fataler. Aber die Frage an uns heute Morgen: Wem gehen diese Meldungen noch unter die Haut? Wer ist davon noch ergriffen? Uns bewegt es doch herzlich wenig, wenn der Tanker vor den Shetlandinseln verunglückt. Wir werden nicht groß davon berührt, wenn wir von Ägypten hören, was in der letzten Woche dort geschehen ist, wenn dann eine Raffinerie in die Luft geht. Wir hatten ja keine Bootstour auf dem Nil gebucht. Wir werden ja heutzutage nicht mehr nervös seit Tschernobyl, wenn wir von einem Reaktorunglück hören. Tschernobyl ist so weit weg, Omsk ist so weit weg. Obwohl sie ja ganz nah dran sind an diesem höchst merkwürdigen Frankfurt. Ne? Wir brauchen nur mal die Tageszeitung mit offenen Augen lesen oder mit offenen Augen fernschauen, dann stellen wir fest, dass alle Errungenschaften oder die meisten Errungenschaften der Zivilisation, auf die wir ja so stolz sind, dass die uns häufig mehr schaden, als uns nützen. Jemand hat mal gesagt, wir schaffen unser eigenes Grab. Und da ist es dann kein Wunder, wenn der eine oder der andere ein bisschen nachdenklich wird und folgende Frage stellt. Geht es mit uns Menschen, mit der Menschheit, geht es denn nicht unaufhaltsam dem Abgrund entgegen? Befinden wir uns nicht in einer Sackgasse? Wie können wir auf diese Frage oder auf diese Fragen antworten? Am besten mit dem berühmten Jein. Denn auf der einen Seite können wir uns wirklich abschminken, dass sich der Planet Erde oder der Gesundheitszustand des Planeten Erde, dass er sich auf dem Wege der Besserung befindet. Die Schöpfung ist nicht auf dem Wege der Besserung. Denn obwohl wir in unserer Zeit sehr viel Gedanken machen über Umweltschutz, glaube ich, so viel Gedanken wurden noch nie gemacht wie heutzutage oder in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, sind wir immer noch dran, die Schöpfung auszubeuten, anstatt sie zu bewahren. Und trotzdem wird das nicht das Ende sein. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, sagt Johannes. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Gott wird etwas völlig Neues, etwas, was vorher noch nie da gewesen ist, erschaffen. Gerne würde ich, und ich weiß nicht, wie neugierig Sie da sind oder wie wissbegierig Sie da sind, an diesem Punkt sind, würde ich gerne wissen zumindest, wie das Ganze ablaufen wird. Und wie die Neuschöpfung aussehen wird. Doch die Informationen hierzu, die wir in der Bibel finden, die sind sehr spärlich. Entschuldigung, wenn ich mal kurz unterbreche. So einige Gestalten beobachten, was hier abläuft. Ich weiß nicht, was vorne dann irgendwie bei den Autos geschieht. Vielleicht könnte einer mal rausgehen, auf dem Parkplatz mal ein Auge drauf werfen. Wie diese Neuschöpfung vor sich geht, wird nicht erwähnt. Ich denke, das ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir hören und wissen, wer diese neue Welt schafft. Der Mensch ist es zum Glück nicht. Nämlich der Mensch, der kann nur für eine gewisse Zeit etwas ausbessern oder verbessern. Gott wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Und wenn Gott etwas schafft, dann kann man von Maßarbeit reden. Dann weiß man, das ist Qualitätsarbeit, weil Gott dafür bürgt. Wir erfahren auch erstaunlich wenig über diesen neuen Himmel, über diese neue Erde, über ihre Vegetation, Farbe oder Gestalt. Hier nur die Anmerkung, das Meer ist nicht mehr. Viele Theologen sagen an dieser Stelle, das Meer ist ja ein Bild für das Grausame, für das Antigöttliche. Aber es gibt auch Theologen, die sagen, es kann ein Hinweis sein, dass es auf der neuen Erde keine großen Gewässer mehr geben wird. Mal sehr zum Leidwesen vielleicht von Badefreunden oder von Surfern. Das war nur ein Scherz. Aber was wichtig ist und was hier durchkommt, ist, dass der gegenwärtige Himmel und die gegenwärtige Erde, sie haben keinerlei Ähnlichkeit mit dem Zukünftigen. Gottes Kinder wissen, Gott wird eines Tages alles neu machen, weil das Alte nicht mehr zu retten ist. Und trotzdem gehen Christen, Oder vielleicht sollte ich sagen, sollten wir Christen schon heute sehr verantwortungsvoll mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Wer Gott liebt, der wird auch die Schöpfung lieben und er wird versuchen, seinen Kindern keinen geplünderten Planeten zu hinterlassen. Ich sag's nochmal, wir Christen haben uns verantwortungsvoll gegenüber der Schöpfung zu verhalten und trotzdem setzen wir unsere Hoffnung nicht auf eine Utopie und rechnen damit, dass die Erde auf dem Wege der Besserung ist. Die Erde oder die Welt wird sich zu einem anderen Trend hin entwickeln. Zu eindeutig sind die Vorhersagen, die Prophezeiungen im Worte Gottes. Da wird uns ganz deutlich aufgezeigt, dass es weiterhin bergab geben wird. Aber auf der anderen Seite haben wir Gottes Verheißen, sein Versprechen. Siehe, ich mache alles neu. Und da leben wir in einer ungeheuren Spannung. Eine Spannung, die nach meiner Meinung nicht auszuhalten ist, ja, an der viele zerbrechen, kaputt gehen. Wenn der Lebenssinn, wenn unsere Lebensperspektive über dieses Leben nicht hinausgeht. Martin Luther, er konnte mit dieser Spannung bestens fertig werden und umgehen. Das wird deutlich an folgendem Zitat. Und wenn morgens die Welt unterginge, so würde ich doch heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und da kann man sich fragen, woher nimmt Martin Luther diese Hoffnung? Was macht ihn so stark? Was macht ihn so optimistisch? Was macht ihn so hoffnungsvoll? Luther weiß und er ist felsenfest davon überzeugt und er weiß von der Auferstehung der Toten. Er weiß um das ewige Leben und er weiß um die Neuschaffung dieser Welt. Er weiß, zumindest er ahnt es, sicherlich. Die neuen fantastischen Erfahrungen, die wir dann als Kinder Gottes machen werden. Wir werden dann mit Gott für alle Zeit und für alle Ewigkeit in einer ganz engen Gemeinschaft leben. Diese Beziehung wird eine ganz andere oder wird von einer ganz anderen Qualität sein, denn dann werden wir mit Gott in einer Welt leben, in der es weder Tod noch Sünde gibt. Da wird kein Platz sein für Gewalt. Da wird kein Platz sein für Hass, für Tränen, für Streit. Alle diese negativen Erfahrungen, die wir auch heute noch als Kinder Gottes machen, werden dann weg sein. Wir lesen in Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Für mich ist es ein wirklich faszinierendes Bild, ein faszinierender Gedanke. Dieser Gedanke, ich sag's mal so salopp, der haut mich immer wieder um. Vor uns steht ein Vater, ein liebevoller Vater, kein Tyrann, ja. Ich weiß nicht, welches Vaterbild Sie haben, welche Erfahrungen Sie mit Ihrem Vater gemacht haben. Vor uns steht ein Vater, der seine weinenden Kinder tröstet, der die Tränen der Kinder abwischt, die Tränen derer, die Unrecht leiden, die Tränen um Menschen, die der Tod brutal von uns gerissen hat. Vers 4 nochmal. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauerfeiern, keine Friedhöfe, keine Massengräber. Der Aufschrei von vergewaltigten Frauen, von verwundeten Menschen, von misshandelten Kindern. Auch das Geschrei aus den Gummizellen und Anstalten wird dann verstummen. Krieg wird es nicht mehr geben. Die Konflikte zwischen Serben, Kroaten, Bosniern werden dann zu Ende sein. Es wird keine Konflikte mehr geben zwischen Arabern und Israelis, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Jung und Alt. auch die Grabenkämpfe bei den Frommen werden aufhören, ne? Landeskirchlich gegen freikirchlich oder charismatisch gegen Pietismus. Wir werden alle mit Tränen ankommen. Bei Gott ankommen, aber er wird sie abwischen. Alle. Jesus, der Auferstandene und der wiederkommende Herr, sorgt dafür, dass alle Tränenströme versiegen. Stattdessen werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Skeptiker würden jetzt vielleicht fragen, ist das nicht Träumerei? Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Ist das nicht Illusion oder Vertrösten auf diesen Sankt-Nimmerleins-Tag? Nein. Denn wer steht hier für diese Vision ein? Wir lesen, der auf dem Thron saß. Jesus selber steht hierfür ein. Und deshalb hoffen wir nicht aufs Blaue, ins Blaue. Kinder Gottes haben eine weitreichende Hoffnung. Søren Kierkegaard hat diese Hoffnung mit folgendem Satz umschrieben. Diesen großartigen Satz ließ er auf seinen Stein schreiben, sicherlich einhämmern. Und er lautet, noch eine kleine Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit im Nichts zerronnen. Dann kann ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Der Kierkegaard hat ein sehr feines, ein besonderes Gespür für die weitreichende Hoffnung der Kinder Gottes. Der konnte zuversichtlich in die Zukunft schauen. Auch wir dürfen fast am Ende von 94, egal in welcher Situation wir stehen, zuversichtlich nach vorne schauen. Denn auch wir steuern auf ein tolles, auf ein fantastisches Ziel zu. Es ist immer gut, Ziele vor Augen zu haben, sei es im privaten Bereich oder auch im betrieblichen, geschäftlichen Bereich. Denn Ziele spornen an, sie geben uns neue Motivation, neue Kraft. Ziele bringen uns in Bewegung. Auch diejenigen, die unterwegs sind zu Gottes neuen Welt. Wir können als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, an diesem Punkt sehr viel von Jesus selber lernen. Jesus hat in seiner Zeit, wenn Menschen zu ihm kamen oder wenn er zu Menschen ging, er hat ja oft selber die Begegnung gesucht, wenn er mit Menschen seiner Zeit in Kontakt kam, er hat sie nie, sei es Kranke gewesen oder Menschen mit Sorgen oder mit Nöten, auf bessere Zeiten oder auf den Himmel vertröstet. Ja? Wenn Sie mal Zeit haben und in den Evangelien nachlesen, dann werden Sie feststellen, wo Menschen Jesus persönlich begegnet sind, sich mit Jesus einließen, da wurden traurige Menschen verwandelt in fröhliche Menschen. Da wurden Kranke gesund. Da wurden Hungrige satt. Da fingen reiche Menschen, die mit dem Reichtum falsch umgingen, mit ihrem Geld falsch umgingen. Sie fingen an, umzudenken. Und anschließend gingen sie mit ihrem Reichtum anders um. Hatten sie einen anderen Bezug dazu. Wo Menschen sich mit Jesus einließen, da wurde sein Reich schon sichtbar auf dieser Erde gebaut. Und so deshalb sollen wir uns heute auch schon bemühen, die Tränen derer zu trocknen, die Tränen in den Augen haben. Deshalb sollen wir Hungrigen etwas zu essen geben. Wir dürfen auch nicht müde werden, unseren Zeitgenossen eindringlich mitzuteilen, dass man in Gottes neue Welt nicht einfach so hineinkommt, automatisch oder hineinschlendert. Dass der Tag des wiederkommenden Herrn kein Sankt-Nimmerleins-Tag sein wird. In Vers 7 lesen wir, und das steht nicht ohne Grund, Folgendes: Wer überwindet, der wird alles ererben. Das Erbe fällt keinem automatisch in den Zoo, in den Schoß. In Gottes neuer Welt werden nur die hineinkommen, die zu Lebzeiten die richtigen Weichen gestellt haben. Nur die, die sich durch Jesus mit Gott versöhnen ließen. Und deshalb möchte ich am Ende der Predigt mit einigen Fragen schließen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit diesen Fragen beschäftigen würden. Es kann ja sein, dass Sie heute Morgen hier sitzen und noch nicht unterwegs sind zu Gottes neuer Welt. Was hindert Sie, die richtigen Weichen zu stellen? Was hindert Sie, sich die Freikarte, ja, für die Karte muss man nicht zahlen. Was hindert Sie, die Freikarte abzuholen für Gottes neuer Welt? Frage an die, die unterwegs sind zu Gottes neuer Welt, die Freikarte in der Tasche schon haben. Ich habe gerade gesagt, wenn Jesus mit Menschen in Kontakt kam, hatte das Auswirkungen gehabt. Da wurden Menschen verändert. Wie werden Menschen in meiner Umgebung, in ihrer Umgebung, in deiner Umgebung verändert? Kriegen die etwas mit, dass ich eine Hoffnung habe, dass sie eine Hoffnung haben? Werden die angesteckt, werden die ein bisschen neugierig? Welches Bild gebe ich ab? Was geht von mir aus? Was ich mir wünsche, ist, dass viele Menschen in ihrer Umgebung mitbekommen, dass sie auf dem Weg sind zu einem fantastischen Ziel und dass dieses Ziel ihnen heute schon Kräfte gibt, neue Motivation, Kraftreserven für den Alltag, für jede Situation im Alltag. Das wünsche ich mir.